Ja, es gibt ja so dramatische Geschichten wie bei Feuerwehrmann Sam oder auch das, was wir im Musical jetzt so gerade die Woche erlebt haben, da mit dem biblischen Bericht von Maria und Martha, die ihren Bruder Lazarus verloren haben, der ist gestorben. Und sie haben Jesus extra noch um Hilfe gebeten. Und der kam zu spät. Lazarus war gestorben. Und trotzdem ist ja dann mit dem Happy End so ausgegangen, dass Jesus den toten Lazarus wieder zum Leben erweckt hat, sodass der wieder mit seinen Schwestern zusammenleben konnte. Und das ist toll, wenn wir so merken, da ist ein Happy End. Und da passiert was, was Gott schenkt, der Schöpfer von dem Leben. Und so war das ja auch von dieser Bericht in dem Musical, was die Kinder da verkündet haben, dass immer mehr Menschen merkten, von dem Lazarus sehen wir, was Gott alles kann. Und das ist immerhin auch ein Beweis gewesen dafür, dass der Vater im Himmel seinen Sohn wieder zum Leben erweckt hat, der ja auch von den Toten auferstanden ist und bis heute sogar noch lebt. Also, das ist eine ganz großartige Geschichte, die wir jetzt die vergangene Woche in dem Musical einstudiert haben. Über 80 Kinder haben da ja mit sich eingebracht und so. Und das war wirklich eine ganz, ganz großartige Sache. Und hier die vielen Mitarbeiter, dass hier auch die ganze Technik, Licht, Ton und alles wieder funktioniert und so. Da war ein guter Arbeitstag gestern auch noch mit dabei. Aber nochmal zu dem Happy End. Wir brauchen so Happy Ends, damit unser Vertrauen in Jesus gestärkt wird. Und bei dem Bericht über den Lazarus gab es ja sowas. Auch wenn es dramatisch war und die Schwestern Maria und Martha da lange drauf warten mussten und auf eine Geduldsprobe gestellt wurden und dann angespannt waren und Sorgen und Zweifel und alles irgendwie so hatten. Dieser Bericht von dem Lazarus, was da jetzt die Musical-Kinder eben so schwungvoll in Musik umgewandelt hatten, ist ja nicht der einzige Bericht in der Bibel über so ein Vorkommnis. Ein paralleler Bericht steht im Alten Testament von dem Propheten Elia. Der Elia, der Prophet, der wurde ja auch unter dramatischen Umständen in einer Dürrezeit, in einer Hungerkatastrophe von Gott gerettet, indem er im Ausland bei einer Witwe Unterschlupf fand und Gott hat die da versorgt mit Lebensmitteln. Vor 4 Wochen habe ich darüber gepredigt und habe gezeigt, wie das ist, dass tatsächlich Gott einen Ausweg schafft, so ein Happy End schafft, auch manchmal in sehr dramatischen Umständen, dass der Prophet Elia mit so einer unverschämten Bitte 3 Menschenleben gerettet hat. Und die Botschaft für uns war, lasst uns ermutigt sein, Gott alles hinzugeben. Denn nur leere Hände kann Gott dann füllen. Also ungefähr dasselbe, was wir eben gesungen haben. Wir haben ja eben gesungen zu Gott hin, es war ja ein Gebetslied, egal was du gibst, das nehmen wir immer gerne, egal was du nimmst, da werden die Gesichter schon länger, du bist und bleibst mein Gott und dir gehört das Lob. Das ist eine Einstellung, die extrem hilft, solche Zeiten wie Elia und die Witwe und auch Maria und Martha durchmachen mussten, durchzustehen. Und jetzt will ich die Fortsetzung berichten aus der Bibel, wie das damals mit dem Elia weitergegangen ist, bei dieser Witwe. Und zwar in 4 Schritten. Es geht schief, es geht zur Sache, es geht in Ordnung und es geht weiter. Also alles aus 1. Könige 17, es geht schief. Einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank, also Einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Warum kann das nicht einfach so richtig schön bleiben? Das hat auch so toll begonnen. Und gerade Elia und die Witwe haben sich so bewährt, dadurch im Vertrauen dahin, dem Herrn hinzugeben und sich von ihm beschenken zu lassen. Diese kleine WG von dem Mann Gottes, dem Propheten und der Witwe und dem kleinen Sohn, dem einzigen Sohn dieser Witwe, hätte so gut sein können. Aber es geht nicht. Es kommt was dazwischen. Und zwar ziemlich Hartes. Der Sohn wird plötzlich krank, immer schlechter, vielleicht wie der Lazarus. Bumm, fiel er ja um bei dem Musical, gell, und wurde dann eben mehr oder weniger geschickt auf eine Bahre dann gehoben. Aber hier, das wusste man ja nicht, was mit dem dann passiert ist, was für Wiederbelebungsversuche die vielleicht gemacht hat oder so. Er hörte auf zu atmen, der ist gestorben. Es geht schief, wie das so schön hätte weitergehen können. Das Zweite, es geht zur Sache. Da sagt die Witwe zu Elia: Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Die Witwe meint, Gott würde sie hart strafen, nachdem der Mann Gottes eben zu ihr gekommen sei. Wenn dieser Mann Gottes weggeblieben wäre, dann wäre die Strafe nicht an ihr vollzogen worden. Dann hätte Gott sie vielleicht nicht erwischt, wie so ein Polizist. Was die Witwe hier macht, ist eigentlich ziemlich menschlich und verständlich. In fast allen Krisensituationen reagieren Menschen so, dass sie einen Sündenbock suchen. Sie merken oder meinen, wenn sie mal wissen, wer daran schuld ist, dann haben sie auch einen, der dafür verantwortlich ist, dieses Problem, was sie haben, was sie in die Krise gestürzt hat, zu lösen. Und sie selbst müssten da nichts ändern und nichts tun. Deswegen kommt es so oft vor bei Katastrophen, Flugzeugabstürzen und sonst alle möglichen schrecklichen Sachen, dass immer gleich in den Medien gefragt wird, wer ist dran schuld, der Pilot oder die Flugzeugwerkstatt oder sonst was alles. Einfach mit diesem Mechanismus, dass gesehen wird, okay, wem können wir denn jetzt die Verantwortung hinschieben, weil das so ein schreckliches Leid ist, wo ich mich hilflos ausgeliefert vorkomme und ich weiß nichts zu tun, dann muss ich mal sehen, wer kann denn da was tun. Und so ist die Witwe auch, dass sie dann den Elia nimmt und sagt, seitdem der hergekommen ist, da ist ja Gott mit mir, aber jetzt kriege ich die Quittung. Wenn dieser Mann Gottes nicht gekommen wäre. Und viele hunderte Jahre davor war das zum Beispiel von den Israeliten bei Mose so. Bei so einem Engpass in der Wasserversorgung von dem ganzen Volk in der Wüstenwanderung. Da haben dann die Israeliten schnell den Mose identifiziert. Du bist dran schuld, du sollst dich doch jetzt darum kümmern. Sehr oft passiert das. Und hier bei dieser Witwe auch, die den Propheten hart angeht, hart zur Sache geht. Man hofft, jemanden zu haben, der für einen selbst das Problem löst. Und jetzt gucken wir mal, wie der Elia dieses Problem angeht. Es geht in Ordnung, der dritte Schritt. Elia antwortete, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat und hast ihren Sohn sterben lassen? Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren. Elia nimmt diesen Vorwurf der Witwe ganz ernst. Aber er nimmt diesen Vorwurf nicht persönlich. Ich habe ja diesen Schritt genannt, es geht in Ordnung. Weil ich hier merke, dass der Elia ordnet. Dass er ordnet und versucht zu zeigen, was ist jetzt wirklich mein Anteil, was ist das Problem noch von der Witwe, wofür die sich eigentlich kümmern müsste und was ist auch Gottes Anteil oder sonst noch welches Anteil. Er ordnet hier, weil der Elia den Überblick behält. Er bleibt souverän. Denn anstatt sich zu rechtfertigen und jetzt in so einen Clinch zu gehen mit der Witwe, zieht er sich zurück und sucht Gottes Gegenwart. Also er kümmert sich praktisch betend um das Problem. Und das ist ein Gewinn. Heute wird man das vielleicht nennen, Elia handelt lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Und ich würde sagen, vor allen Dingen ist es verheißungsvoll, weil der Elia sich hier an den wendet, der Leben schaffen kann, der gibt und nimmt. Der Elia ordnet die Angelegenheit und wendet sich an die zuständige Person, seinen Gott, Herr, mein Gott. Und von seinem Gebet lernen wir etwas über Konfliktbewältigung. Na, wir können davon lernen, aber jetzt aber, die Konfliktbewältigung. Das Erste, was wir aus diesem Gebet lernen, ist, dass er überhaupt betet. Und beim Gebet ist es ja so, dass der Adressat von Gebeten Gott ist und nicht der andere. Ich rede nicht mit euch beim Gebet, sondern ich rede mit Jesus. Und das macht der Prophet hier auch. Und das ist was ganz entscheidend anderes, als sich an den Konfliktpartner zu wenden. Gut, dass der Elia zuerst sich an Gott wendet, ehe er mit der Witwe da irgendwie redet. Denn wenn man sich gleich an den Konfliktpartner wendet, führt das sehr oft zu Streit oder zumindest zu Rechtfertigung. Dann geht es so, wer hat Recht, und dann sind vielleicht Machtspiele im Gange und so. Und das führt oft zu nichts. Vor Gott kann man klagen. Und wer klagt, der erlebt Befreiung. Wenn man andere anklagt, dann tut man die oft in eine Ecke drängen. Und das ist einengend. Einengend oder befreiend. Der Elia, der wendet sich im Gebet an Gott und klagt und sagt ihm das alles. Und deswegen hat er die Freiheit, auch ordnen zu können. Wer vor Gott klagt, klagt andere nicht an. Denn wer vor Gott klagt, der überlässt die Lösung des Problems Gott. Der soll was tun. Okay, ich weiß, es gibt ja in dem Psalm so ein paar Rachepsalmen, wo dann irgendwie den Gegnern da alles mögliche Unheil gewünscht wird. Aber auch die Psalmisten wussten ganz genau, die Rache ist sein, also Gottes. Gott ist derjenige, der das hier ist. Sie haben sich nicht selbst gerecht. Also, was wir hier lernen bei diesem ersten Ding, bei Konfliktbewältigung, gut ist es, wenn man eine Konfliktbewältigung anfängt, wie der Elia, indem wir beten, also den Adressaten Gott nehmen. Das geht natürlich nur, wer sich zu Jesus bekehrt hat und weiß, Gott ist mein persönliches Gegenüber in Jesus und Jesus ist wirklich da und mit dem kann ich reden und kann eine Antwort hören, wie die Jonah ja auch eben erzählt hatte, dass Jesus ein persönliches Gegenüber ist. Aber das ist ein entscheidender Hinweis, wenn wir Konfliktbewältigung gut machen können. Wir wenden uns an den lebendigen Gott und schütten ihm unser Herz aus und erwarten, dass der irgendwie mal seinen Senf dazu gibt. Und wir denken an Lazarus, das kann durchaus mal lange dauern, kann dramatisch sein, aber es ist nicht umsonst. Das Erste, was wir lernen bei Konflikt, für Konfliktbewältigung. Und das Zweite ist, der Elia denkt nicht, dass er Gottes Verteidiger ist. Mir ist aufgefallen, der Elia konfrontiert Gott ja mit genau den Vorwürfen der Witwe. Der übernimmt ja sogar die Wortwahl von der Witwe. Er betet zu Gott: Gott, warum tust du so viel Böses und bringst das Kind um? Würden wir uns so trauen zu beten? Ich finde das hier grandios von dem Elia, dass der die Witwe ganz ernst nimmt, aber nicht persönlich. Und weiß, bei diesem Problem bin ich als normaler Mann draußen. Das ist Gottes Sache, des Schöpfers Sache. Und er fühlt sich nicht als Gottes Verteidiger, sondern denkt, Gott kann selbst die Verantwortung übernehmen, dieser enttäuschten Frau zu begegnen. Und Gott ist stark genug, da Zweifel in Gewissheit zu verwandeln. Und der Elia versucht nicht, für Gott die Kohlen aus dem Feuer zu holen, was Gott selbst viel besser kann. Und deswegen, wenn wir das lernen für Konfliktbewältigung, ist, wir lassen Gott seinen Job machen, will ich mal so sagen. Das ist was anderes, als jetzt die Witwe alleine zu lassen. Das macht er ja nicht. Sondern er bringt die Witwe mit ihrem großen Leid hin zu Gott. Und das ist das, was wir genauso machen könnten. Gott ist der Adressat und wir sind nicht sein Verteidiger. Und jetzt der letzte Punkt, der letzte Schritt von diesem Ereignis. Es geht weiter. Der Herr erhörte nämlich Elias Gebet. Und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Sieh, dein Sohn lebt, sagte er. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Sowas kann wirklich nur der lebendige Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, wo wir als eine Gemeinde zu seinem großen, weltweiten, geistlichen Tempel dazugehören und ihn kennen und lieben und uns ihm anvertrauen. Und manchmal zittern und zagen und mit Geduldsproben. Aber Jesus ist am Wirken. So wie bei dem Lazarus. Dass er eine hoffnungslose Situation total umgedreht hat. Die Wende bewirkt hat. Haben die Kinder gesungen im Musical. Und deswegen haben die Kinder im Musical das letzte Lied gesungen: Jesus ist unser Freund. Weil das möchte Jesus sein, dass er sich hier einzelnen Leuten zur Seite steht, einzelnen Personen, der Witwe damals schon vor über 2000 Jahren, 3000 Jahren, bis hin vor 2000 Jahren, Maria und Martha, einzelnen Leuten, die wirklich sich an Jesus Christus gewendet haben und merken, der lässt mich nicht hängen. Und manchmal greift Jesus wirklich so ein mit so einem überwältigenden Superwunder, um eben uns zu bestärken. Jesus selbst ist wirklich von den Toten auferweckt worden. Er lebt, er ist nicht nur wieder gestorben, wie dieser Bub von der Witwe oder dem Lazarus, die ja auch irgendwann mal das Zeitliche gesegnet haben, sondern Jesus lebt bis heute. Und das ist unser Herr. Und dem folgen wir. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann will genau das unser Vertrauen stärken. Denn wenn wir Abendmahl feiern, dann merken wir ja, so gewiss, wie wir Brot und Kelch nehmen, so gewiss ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen und hat uns freigenommen, freigesprochen, indem er uns dieses neue Leben schenkt und zuspricht, was er durch die Kraft Gottes des Vaters bekommen hat. Und das bekennen diejenigen, die am Abendmahl teilnehmen wollen, um in ihrem Vertrauen gestärkt zu werden. Und wir können jetzt auch den Herrn loben und preisen dafür von ganzem Herzen und mit voller Überzeugung, weil wir diesen Jesus, der damals der Witwe so geholfen hat und Maria und Martha geholfen hat und uns in anderen Phasen auch schon geholfen hat, dass er uns nicht weiter hängen lässt. Und gerade für diejenigen, die vielleicht jetzt in so einer Geduldsprobenphase stehen, will ich das zusagen, nehmt den Gottesdienst heute doch als Ermutigung, als Hoffnungsspritze sozusagen, dass Jesus sich nicht lumpen lässt, es ist nicht umsonst. Und wenn ihr in der Situation seid, wo es ganz eng wird und Probleme riesig groß werden, dann nutzt es, um zu sehen, Jesus Christus ist jetzt auch hier und der hat sich nicht geändert und der hilft, wie wir im Musical gesehen haben, in der Gegenwart von den Professorenkids, da bei Lilly und Anna, bis auch heute in anderen Lagen, die wir jetzt vielleicht auch darüber nach im Gottesdienst austauschen können. Nutzt es als Ermutigungsspritze für diesem Gottesdienst, gerade wenn wir den Herrn loben und preisen und merken, andere singen aus vollem Herzen mit oder wenn wir dann auch Abendmahl feiern und damit dann auch unser Vertrauen stärken können. Gott nimmt diesen Gottesdienst weiter in seine Hand. Und er will Vertrauen und Stärke und Zuversicht in unseren Herzen wachsen lassen. Da bete ich drum und danke, dass ihr uns jetzt im Lobpreis leitet. Wir stehen dazu auf und ich lade alle ein, ganz offenherzig da mitzusingen und die das erfahren haben, was hier gesungen wird, auch dann von ganzem Herzen.